ARD.
Hallo, mein Name ist Kai Küstner. Ich bin regelmäßig Host hier bei Streitkräfte und Strategien und beschäftige mich vor allem mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber jetzt melde ich mich nochmal mit einem besonderen Projekt, und zwar unserer Doku-Serie über Traumatisierte in der Bundeswehr.
Und ich bin Christoph Heinzle. Wie Kai war ich Korrespondent für Afghanistan und seit mittlerweile 7 Jahren arbeiten wir gemeinsam den Bundeswehreinsatz in Afghanistan auf. Und dazu gehören Verwundung, Tod, Trauma. Davon haben wir euch zusammen mit unserer Kollegin Chugaka Silav in der letzten Staffel erzählt. Und darauf gab es eine Menge Reaktionen.
Es ist einfach, das Mandat zu geben als Abgeordnete. Aber es muss dann, denke ich, auch klar sein, in welchen Zuständen diese Leute zurückkommen. Und dass man dann eben mal entsprechende Verantwortung hat. Von Regierungsseite, von Bundeswehrseite und auch für die Angehörigen. Die tragen das ja alles mit.
Man hat nichts mehr. Man hat alles verloren. Vor allem das Vertrauen in die Bundeswehr. Und dann wundern sich diese Leute, warum keiner Dienst tun möchte.
Wer redet, dem kann halt geholfen werden. Verschließen bringt hier keinem was. Ich habe mich 7 Jahre lang verschlossen, das bringt nichts.
Das ist Killed in Action. Staffel 4. Trauma Bundeswehr. Ein Podcast von Christoph Heinzle, Kai Küstner und Chugaka Silav.
Diese Folge war nicht geplant, aber wir wollen mit dieser Spezialfolge auf eure Fragen und auf euer Feedback reagieren. Auch auf aktuelle Entwicklungen wie die Einigung auf den neuen Wehrdienst. Und vor allem auf die Mails und Nachrichten Betroffener, die sich gemeldet haben, als wir den Podcast veröffentlicht haben. Und zusammen mit Timo Robben für Panorama im Ersten und in den Tagesthemen und anderen Sendungen berichtet haben. Wir werden erzählen, wie es unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern seither ergangen ist. Den PTBS-Erkrankten, die einen erbitterten Kampf gegen die Bundeswehr führen und von denen einige hohe Erwartungen an den ersten Veteranentag am 15. Juni 2025 geknüpft hatten, auf dem du ja, Christoph, in Berlin viele alte Bekannte getroffen hast.
Ja, ein heißer Frühsommertag war dieser 15. Juni und das Gelände zwischen Abgeordnetenbüros und Plenarsaal war voller Infostände von Bundeswehrorganisationen und privaten Initiativen. Fressbuden gab es da auch. Kleine und große Bühnen, Politiker und hohe Militärs, Veteranen und neugierige Zivilisten. Und dann ein alter Bekannter mit einer großen Leistung.
Ja, genau. Großartig gemacht.
Das war schon ein besonderer Anblick, als die Veteranen da direkt vor dem Reichstag ein Spalier bildeten für Robert Müller, den traumatisierten Ex-Soldaten, mit dem wir ja seit 2023 für Killed in Action regelmäßig gesprochen haben. Von der Bundeswehrkaserne in Hamburg ist er nach Berlin gegangen, und zwar im wörtlichen Sinne, er ist zu Fuß gelaufen, in mehreren Etappen.
Ich glaube, ich habe einen Ermüdungsbruch, viele Blasen, aber ich kenne das ja schon und ich hoffe, dass es morgen wieder weg ist, dass ich dann wieder in den Alltag zurück kann.
Hast du im Moment gezweifelt, ob du es schaffst?
Ja, tatsächlich. Zwischendurch war einfach, ich bin gegen die Zeit gelaufen und es gab aber unterwegs Menschen, die mir geholfen haben, die mir zugesprochen haben, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Und das ist genau das, was mir auch unterwegs meines Verfahrens, wo es mir einfach sehr schlecht ging, gesundheitlich und meine PTBS, auch passiert ist.
Robert entkam dem Tod nur knapp, bei einem Sprengunfall 2002 in Kabul, als Kameraden versuchten, eine Rakete zu entschärfen. Erst viel später wurde klar, dass er neben physischen Verletzungen auch psychisch verwundet war, dass er eine posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS, aus Afghanistan mitgebracht hatte. Bis dieses Trauma aber als Wehrdienstbeschädigung anerkannt wurde, dauerte es über ein Jahrzehnt.
Ein harter Kampf, den viele führen. Das weiß Robert Müller inzwischen. Robert ist in der Veteranenbewegung aktiv und auch an diesem 15. Juni 2025, beim ersten Veteranentag, geht es ihm um Sichtbarkeit. Gerade dort, wo die Einsätze der Bundeswehr ja beschlossen werden, vor dem Deutschen Bundestag in Berlin.
Aber schon besonders hierher zu laufen, weil es ja das Mutterhaus, das Politische sozusagen, was uns auch hier heute die Chance gibt, aus dieser Unsichtbarkeit auszusteigen und sichtbar zu werden und uns ein Gesicht zu geben und mit der Gesellschaft hier heute in Berlin in den Dialog zu gehen. Daraus so etwas wird wie Respekt und aus dem Respekt Wertschätzung und Anerkennung für das, was wir geleistet haben als Parlamentsarmee.
Mitten im Trubel des Veteranentags, und das ist schon überraschend, treffe ich Annika Schröder wieder. Die ehemalige Soldatin hat uns in den letzten Folgen eindrücklich erzählt, wie schwierig es für sie ist in solchen Menschenmengen, denn auch sie hat ja PTBS. An ihrer Seite sind ihr Hund Ronja und ein Kamerad.
Mir bringt der Veteranentag nichts mit der Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit, wenn ich bei mir zu Hause in der Veteranenherberge bin. Dementsprechend setze ich mich hier diesem massiven Stress aus. Ich werde auch heute Abend vermutlich emotional zusammenbrechen und die nächsten Tage echt müde sein. Aber mir ist das Ganze wert, weil ich es einfach wichtig finde, als Veteran mit Einsatzschädigung in der Öffentlichkeit gesehen zu werden und vor allem als Vorbild voranzugehen, dass es ja, wenn man will, dann doch geht. Aber zweimal die Woche könnte ich sowas nicht machen.
Aber Annika hat die Erfahrung gemacht, dass Öffentlichkeit hilft beim Kampf um Anerkennung ihrer Einsatzschädigung und bei der Suche nach Zuspruch und Gemeinschaft. Das hat die 40-Jährige aus Nordsachsen auch nach den NDR-Berichten mit ihr im Ersten, im Radio und auch im Podcast, auf Instagram und auch auf TikTok erlebt. Wenn sie Anerkennung für ihren Durchhaltewillen und für ihre Offenheit erfährt, dann gibt ihr das merklich Kraft und Selbstvertrauen für das Ringen mit der Krankheit und mit der Bürokratie der Bundeswehr.
Das Feedback ist dann doch überraschend positiv, obwohl ich sagen muss, die negativen Sachen, die lese ich auch nicht, das lasse ich auch nicht an mich ran. Die Rückläufer, die ich hatte, gerade aus dem Kameraden- und Veteranenkreis, die waren sehr positiv, dass ich halt doch nicht der Einzelfall bin, sondern es haben sich bei mir sehr, sehr viele Einzelfälle gemeldet und die haben mir das alle gespiegelt, dass sie ähnliche Kämpfe führen und dass es den Kraft gibt, dass jemand vorangeht und das auch anspricht. Also habe ich da positive Rückmeldungen bekommen.
In diesem Podcast sprechen Betroffene über ihre Traumatisierung und ihre psychische Erkrankung. Sehr offen, sehr anschaulich. Es ist immer wieder von Suizid die Rede, von Selbsttötung, ganz konkret auch in dieser Folge. Wenn euch das belasten könnte oder wenn ihr selbst betroffen seid, holt euch Hilfe. Als aktive oder ehemalige Soldatinnen und Soldaten findet ihr Angebote der Bundeswehr unter ptbs-hilfe.de. Rat gibt auch der Deutsche Bundeswehrverband oder der Bund Deutscher Einsatzveteranen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Und für alle ist die Telefonseelsorge da und im Krisenfall auch die 112. Wir haben einige wenige Male statt von Suizid auch von Selbstmord gesprochen in unserer letzten Staffel. Ein sehr verbreiteter Begriff, der aber zu Recht nicht mehr verwendet wird. Uns erreichten mehrere kritische Hinweise, man solle Suizid nicht in die Nähe der Straftat Mord rücken.
Wir haben in der Redaktion immer wieder diskutiert, wie offen, wie hart und schockierend die Schilderungen von Krieg und Trauma sein können und dürfen. Was ihr aushalten könnt, gerade wenn ihr selbst psychisch belastet seid. Wie ein Betroffener, der schrieb, die Folgen seien für ihn teilweise schwer zu ertragen gewesen. Den Podcast lobte er aber. Ein anderer, ehemaliger Stabsoffizier mit PTBS, schrieb uns, beim Hören habe er schwache Krankheitssymptome bekommen, von Magendrücken bis Schweißausbruch. Dennoch nennt er unsere Berichterstattung wichtig und sehr gut. Annika ist traumatisiert, wird von bestimmten Ereignissen und Erzählungen aber getriggert. Und trotzdem sagt sie,
das muss man aushalten auch mal, weil ich kann mich nicht zu Hause einsperren und alle Medien und alle Trigger ausblenden. Sowas geht nicht. Und ich finde es extrem wichtig, gerade die, ich nenne sie mal, negativen Sachen anzusprechen und zu thematisieren. Desto deutlicher wir das thematisieren, desto eher kommt es bei dem vielleicht auch Unbetroffenen an die Botschaft. Und das ist das, was mir wichtig ist. Aber das ist nur meine persönliche Wahrnehmung.
Alex ist von Beginn an dabei in unserem Podcast. Ihr kennt ihn bereits seit Staffel 1. Der frühere Feldjäger hat lange für seine Anerkennung als einsatzgeschädigter Traumatisierter aus dem Afghanistan-Einsatz kämpfen müssen. Seit Jahren bessert sich sein Zustand nicht. Im Gegenteil, da er dienstunfähig entlassen wurde, quälen ihn nun auch noch zusätzlich finanzielle Sorgen. Alex kann sich heute im Fernsehen keine Nachrichten mehr zur Bundeswehr oder zu Kriegen wie dem in der Ukraine oder Gaza anschauen, hat er mir erzählt. Geschweige denn an einer Massenveranstaltung wie dem Veteranentag teilnehmen.
Der Krieg tobt jeden Tag in mir seit 15 Jahren. Ich kann das nicht mehr ertragen. Das würde mich und mein System im Kopf komplett überlasten. Es würde mich noch viel instabiler machen. Ich habe den Tag komplett auf Medienkonsum verzichtet. Es kam alles wieder hoch. noch verschärfter. Ich war in meiner Werkstatt oder auf dem Boden. Ich habe mich verkrochen. Ich wollte mit keinem reden.
Alex ist als ehemaliger Zeitsoldat deutlich schlechter gestellt als Annika und Robert zum Beispiel. Die Bundeswehr zahlt ihm seit seiner Entlassung eine Rente von 400 Euro. Einen Plan dafür, wie es mit dem im Einsatz Geschädigten weitergehen soll, gibt es von Seiten der Truppe nicht. Mir war schon klar, wie sehr Alex sich zusammenreißen musste bei unseren ja zahlreichen Gesprächen, auch bei ihm zu Hause. Er hat sich regelmäßig den Puls gemessen, der da schon im Sitzen bei über 140 lag. Aber was ich unterschätzt habe, ist, wie sehr ihn diese Interviews und auch die Ausstrahlung des Podcasts aufgewühlt haben. Über Monate. Er hat uns jetzt in Sprachnachrichten geschildert, dass ihn das den ganzen Sommer über beschäftigt hat, weil es Erinnerungen wachrief und damit Wunden aufriss.
Die Veröffentlichung des Podcasts ist für mich, wie bei den anderen Staffeln und Folgen, jedes Mal der Tanz auf dem Vulkan. Es ist verbunden mit maximaler Anspannung. Das heißt, die aufkommenden Bilder aus den Einsatzmissionen, die kommen vor deinem innerlichen Auge hoch, und zwar in Full HD, kann man sagen. Also man ist total drinne.
Auch in euren Zuschriften tauchen die Probleme immer wieder auf, von denen Alex, Annika und Robert ausführlich erzählen. Von unpassenden Sprüchen statt Fürsorge berichtet ein Traumatisierter mit 12 Auslandseinsätzen, der uns eine Mail geschrieben hat. Und diese Sprüche seien sowohl aus der Truppe als auch aus der Gesellschaft gekommen. Es geht immer wieder um mangelnde Aufmerksamkeit, um fehlenden Respekt für die Veteraninnen und Veteranen, die im Einsatz waren und auch verwundet wurden.
Zweites Thema, der lange, schwierige Weg zu Diagnose und Therapie, gerade eben bei psychischen Erkrankungen.
Und drittens geht es um harte Auseinandersetzungen, nicht selten bis vor Gericht, um die Anerkennung der Wehrdienstbeschädigung und damit um die finanzielle Versorgung durch die Bundeswehr. Der Menschen, die oft nicht mehr dienst- und arbeitsfähig sind.
Zitat: Keiner kümmert sich nach Einsatzende bzw. Dienstzeitende um einen, denn man selbst, schreibt uns ein Ex-Soldat mit PTBS, der Anerkennung nach 35 Jahren als Berufssoldat mit einem Anwalt erstreiten musste.
Und ein anderer Einsatzgeschädigter schreibt, Zitat: Es war ein sehr langwieriger und kräftezehrender Weg, geprägt von zahlreichen Hürden, Blockaden und leider auch systematischer Schikane durch die Bundeswehr. Besonders belastend sei die Erfahrung, dass einem einsatzgeschädigten Soldaten häufig von Anfang an finanzielle Beweggründe unterstellt würden. Nochmal Zitat: Man vermittelt uns das Gefühl, Querulanten oder Sozialschmarotzer zu sein.
Wir bekamen auch Hinweise, es seien ja nicht nur Soldatinnen und Soldaten, die aus Einsätzen im Ausland mit Traumata zurückkämen, sondern, wie uns ein Hörer schreibt, auch Polizisten zum Beispiel oder Angehörige des technischen Hilfswerks. Und, wie uns eine andere Reaktion klar machte, auch Militärseelsorger, die in hoher Zahl in Einsätze gehen.
Einer von ihnen, der ehemalige evangelische Seelsorger Christian Lüders vom Marinestützpunkt in Kiel, hat uns geschrieben und schließlich unserer Kollegin Shugaka Silav seine Geschichte erzählt. Lüders war mehr als 10 Jahre Militärseelsorger bei der Bundeswehr. Mit der Marine war er zum Beispiel bei Einsätzen im Mittelmeer, Flüchtende in Seenot retten. Auch dort hat er Belastendes gesehen. Trotzdem ist ihm Anfang 2024 klar, dass der Einsatz, der ihm und den Soldatinnen und Soldaten diesmal bevorsteht, besonders hart wird.
Ich bin in 10 Jahren insgesamt in 16 größeren Einsätzen gewesen. Und ich habe das Rote Meer erlebt, was ein fundamental anderer Einsatz war, weil ich es nie vorher erlebt habe, dass eine Bedrohung so lange anhält.
Los geht es am 8. Februar 2024. Da sticht die Fregatte Hessen von Wilhelmshaven in Richtung Rotes Meer in See. Die Marinesoldatinnen und Soldaten sollen dort im Rahmen der EU-Mission Aspides Handelsschiffe vor Angriffen der Houthi aus dem Jemen schützen. Als die Fregatte auf ihrem Weg ins Rote Meer auf Kreta anlegt, geht Verteidigungsminister Boris Pistorius an Bord, um die Mannschaft zu verabschieden.
Eine große Aufgabe, eine neue Dimension. Man kann ohne Übertreibung sagen, es ist der ernsthafteste, der auch gefährlichste Einsatz der Marine seit Jahrzehnten.
Als die Fregatte Hessen das Rote Meer erreicht, beginnen Wochen in ständiger Alarmbereitschaft, auch für Christian Lüders.
Ein Kriegsschiff hat keine Fenster. Und alles, was man von draußen mitkriegt, sind Geräusche. Ob das Licht flackert, angeht, ausgeht oder ständig da ist. Und Bewegungsänderungen. Eine plötzliche Richtungsänderung ist immer ein Signal, jetzt passiert was. Und jeder, der an Bord war, musste irgendwie abstellen, dass dieses Zickzack jetzt nicht gefährlich ist. Oder ist es doch gefährlich? Und dieses oder ist es doch, das hat unheimlich an den Nerven gezerrt.
Als Seelsorger muss Lüders nicht nur mit seinen eigenen Ängsten umgehen, nicht nur selbst Momente akuter Lebensgefahr verkraften, wenn die Raketen der Houthi in der Nähe des Schiffes einschlagen. Er ist auch Ansprechpartner für die Soldatinnen und Soldaten. Sie schildern ihm ihre Befürchtungen und Sorgen. Worst-Case-Szenarien werden in seinen Seelsorgegesprächen wieder und wieder durchgespielt. Und die lassen Christian Lüders bald nicht mehr schlafen.
Dann kamen in diesen Nachtphasen die Erlebnisse wieder. Das, was die mir erzählt haben, wie die Waffenwirkung ist und was ich gesehen habe und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz blöder Besuch nachts.
Noch im Einsatz wendet er sich an seine Vorgesetzten in der Militärseelsorge in Deutschland. Er bittet um Hilfe und fühlt sich mit kurzen Antworten abgespeist und im Stich gelassen. So erzählt er es. Eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums teilt uns auf Nachfrage mit, die vorgesetzten Dienststellen unterstützen sie, die Militärseelsorger, auch während der Einsätze mit Fachgesprächen. Warum diese Unterstützung bei Christian Lüders nicht ankam, können wir nicht klären. Die evangelische Militärseelsorge hat auf unsere Nachfragen zu seinem Fall nicht geantwortet. Zurück in Kiel geht es ihm immer schlechter. Er wird vom Sanitätsdienst der Bundeswehr untersucht, obligatorisch nach einem Einsatz, und dann passiert nichts, so berichtet er es. Warum es dann noch ein halbes Jahr dauert, bis die evangelische Militärseelsorge Lüders Erkrankung überhaupt offiziell meldet, auch darauf haben wir von der evangelischen Militärseelsorge keine Antwort erhalten. Ein halbes Jahr, in dem es Christian Lüders immer schlechter geht. Er schläft kaum noch, kann sich schlecht konzentrieren. Triggert etwas die Erinnerung an den Einsatz, dann ist er gefühlt immer wieder dort und bangt um sein Leben.
Zum Schluss war es so, dass ich über eine Straßenbrücke wollte. Die ist aus Metall, fühlt sich also so an wie ein Deck von einem Kriegsschiff. Und auf einmal zischten die Autos unter mir durch. Und das hat mich so sehr zurückgeholt in dieses Erleben damals, dass ich über die Brücke kaum rübergekommen bin.
Obwohl es ihn viel Kraft kostet, erzählt Christian Lüders unserer Kollegin Shugaka am freien Wochenende eines Klinikaufenthalts von seinen Erlebnissen als Militärseelsorger im Kampfeinsatz. Die posttraumatische Belastungsstörung, unter der er seit dem Einsatz im Roten Meer leidet, ist so akut geworden, dass er eine stationäre Therapie braucht. Erschwerend kommt hinzu, niemand scheint so recht zu wissen, wer jetzt für ihn, den erkrankten Militärseelsorger, zuständig ist, an wen er sich wenden kann und wer für die Kosten einer Therapie aufkommt.
Also im Zuge der Behandlung habe ich irgendwann einen schönen Satz gehört. Also wenn jemand traumatisiert aus dem Einsatz kommt, dann darf der nicht mal einen Staubsauger kaufen. Der ist nicht dazu in der Lage. Und ich musste halt alle möglichen Staubsauger kaufen, als ich aus dem Einsatz zurückkam, weil ich alle diese Fragen selber klären musste.
Das liegt auch daran, dass er als Militärseelsorger keinen Soldatenstatus hat und darum auch keine Wehrdienstbeschädigung haben kann. Der Militärseelsorger ist ein Beamter, ein Zivilist im Kampfeinsatz.
Er hat keine Waffe, er segnet auch keine Waffen, sondern ist dort als Begleiter der Soldatinnen und Soldaten, damit ihr im Grundgesetz verbrieftes Recht auf freie Religionsausübung auch unter den schwierigen Umständen des Kriegsdienstes aufrechterhalten werden kann. Und die enorme Wichtigkeit des Zivilstatuses, also in keinem Vorgesetztenverhältnis, weiterhin an das Beichtgeheimnis gebunden, führt nun paradoxerweise dazu, dass alle Sicherungsmaßnahmen, die der Bund für seine Soldaten ausgedacht hat, nicht selbstverständlich auch für Militärpfarrer im Einsatz gelten.
Pfarrer wie Christian Lüders werden der Militärseelsorge der Bundeswehr als Beamte auf Zeit von den Kirchen ausgeliehen. Darum muss nun geklärt werden, ob seine Erlebnisse im Roten Meer als Dienstunfall eines Beamten bewertet werden können. Das Bundeswehrkrankenhaus in Berlin diagnostiziert, Zitat, eine mittlere bis schwere traumaassoziierte Symptomatik. Die Kriterien der PTBS nach ICD-10 zeigen sich dabei testdiagnostisch erfüllt. Doch das Personalamt der Bundeswehr, das BA Pers BW, gibt ein zusätzliches Gutachten in Auftrag und das befindet, Christian Lüders habe nur eine depressive Phase und eine Anpassungsstörung wegen der Konflikte mit seinen Vorgesetzten. Also keine Schädigung im Kampfeinsatz und damit auch keine Kostenübernahme. Ende 2024 läuft Christian Lüders Vertrag bei der Militärseelsorge aus. Er braucht dringend Therapie, aber Lüders fällt durch alle Raster. Auch die Krankenkassen wollen nicht zahlen, sagt er.
Dafür sind wir eigentlich nicht zuständig. Das scheint uns doch ein Unfall zu sein. Und deswegen haben sie die Übernahme der Kosten verweigert. Und ich konnte nur deswegen in die Klinik gehen, weil die Nordkirche, die seit dem ersten Advent 24 wieder mein Dienstherr ist, auf eine sehr, sehr großzügige Weise gesagt haben, das muss jetzt in die Klinik und wir stellen jetzt erstmal als Kirche dafür ein und klären dann im Nachgang, wer dafür zuständig ist.
Ende 2025 ist Christian Lüders aus der Klinik zurück, zu Hause. Auch diese Klinik diagnostiziert ihm einsatzbedingte PTBS und eine schwere Depression. Lüders will gegen den ablehnenden Bescheid des Personalamts der Bundeswehr Widerspruch einlegen und notfalls vor Gericht gehen. Auch damit für künftige Militärseelsorger, die im Kampfeinsatz traumatisiert werden, die Ansprüche auf Versorgung geklärt sind.
Ich glaube auch, dass die Militärseelsorge gut daran täte, sich auf den nächsten Fall besser vorzubereiten. Und so ein Verfahren könnte dazu beitragen. Auch wenn ich weiß, dass diese Momente der höheren Gerechtigkeit sicherlich nicht in Verwaltungsgerichten entschieden werden.
PTBS ist eine lebensgefährliche Krankheit. Denn das Trauma treibt einige Menschen, die darunter leiden, in den Suizid. Das haben wir in den ersten Folgen von Trauma Bundeswehr immer wieder angesprochen. Wie real diese Gefahr ist, das haben wir erfahren, als wir für diese Folge recherchierten und der dramatische Fall eines einsatzgeschädigten Soldaten aus Franken publik wurde.
Der 3. Juli 2025 war ein Donnerstag. Daran erinnert sich Angelika Schiefnetter Rohm noch sehr genau. Und dieser Donnerstag scheint zunächst einmal ein halbwegs normaler Tag zu werden. Morgens verabschiedet sich die 50-Jährige von ihrem Mann Reinwald Rohm, genannt Woody, und verlässt das gemeinsame Haus in der oberfränkischen Kleinstadt Helmbrechts.
Also ich habe meine Tochter in die Arbeit gebracht und bin dann mit unserem Hund laufen gegangen und habe mich verabschiedet von ihm. Sag, ich bringe ein paar Brötchen mit, können wir dann frühstücken? Sagt er ja. Und wir gehen, meine Tochter, ich und der Hund. Da war ich eine gute Stunde, eineinhalb war ich ungefähr weg gewesen. Dann bin ich wiedergekommen.
Als Angelika Schiefnetter Rohm zurückkehrt, findet sie ihren Mann nicht. Beginnt im Haus zu suchen, ohne Erfolg.
Bin hoch in unsere Wohnung, weil ich dachte, er ist oben. Oben war er nicht. Also habe ich gedacht, okay, vielleicht sitzt er auf der Terrasse und raucht eine. Er war Raucher, der hat immer draußen geraucht. Ich habe mir dann einen Kaffee eingeschenkt, habe ein bisschen gewartet. Dann bin ich runtergegangen, habe auf die Terrasse geguckt und da war er nicht. Aber seine Zigaretten und sein Feuerzeug lagen auf der Bank, was eigentlich sehr selten war, weil die Zigaretten hat er schon immer dabei gehabt.
Der Gedanke, dass ihrem Mann etwas zugestoßen sein könnte, kommt Angelika Schiefnetter Rohm zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Reinwald Rohm war jahrelang mit Herz und Seele Soldat, ging insgesamt in 5 Auslandseinsätze, 4-mal Afghanistan, 1-mal Kosovo. Gleich der erste, 2003 in Kabul, gerät zum Albtraum.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf die Bundeswehr in Afghanistan ist ein schwerer Sprengstoffanschlag verübt worden. 4 deutsche Soldaten wurden getötet.
Die deutschen Soldaten sind auf dem Weg zum Flughafen, um ihre Heimreise anzutreten, als sich neben ihrem ungepanzerten Bus ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengt. Es ist der erste tödliche Anschlag auf die Bundeswehr in Afghanistan. Reinwald Rohm ist einer der ersten am Anschlagsort. Als Kampfmittelbeseitiger muss er sicherstellen, dass an der Tatstelle keine weiteren Sprengsätze versteckt sind.
Und er nimmt anschließend die Erinnerung und den Schmerz über die gefallenen Kameraden mit nach Hause. Doch äußerlich ist dem fast 2 Meter Mann mit den breiten Schultern zunächst nichts anzumerken, erzählt mir seine Frau. Es folgen weitere 4 Auslandseinsätze. Aus seinem letzten kehrt Reinwald Rohm verändert zurück, sagt sie.
Ja, also er wollte da nicht viel zu Hause sein. Er kam kurz an, das war Samstagabend, als er bei uns ankam. Und am Montag, und da wollte er schon wieder in die Kaserne. Der hat auch nicht viel gesprochen. Er war sehr müde, er war niedergeschlagen. Die Nähe zu mir, zum Kind, er konnte das überhaupt nicht zulassen, was vorher ja nicht der Fall war. Vorher, der hat uns umarmt. Wir waren einfach eine Familie, als wären wir nie getrennt gewesen. Und das, 2012 war das nicht. Er hat uns zur Begrüßung in den Arm genommen und dann war es das. Und dann saß er schon sehr viel nachdenkend, apathisch eher da. Also ja, als würde er einfach nicht richtig nach Deutschland zurückkommen können.
Trotzdem dauert es noch viele Jahre, bis der Machertyp, wie ihn seine Frau beschreibt, psychologischen Rat sucht. Wie so viele Traumatisierte, mit denen wir gesprochen haben, will er nicht als Weichei gelten. Die Dinge lieber mit sich selbst ausmachen.
Ich habe das verheimlicht, weil ich es erstens mir nicht eingestehen wollte. Zweitens, weil ich Angst hatte, dienstlich Nachteile zu erhalten, wenn man sich outet, sich Hilfe sucht.
So erzählt es Reinwald Rohm im Podcast Funkstreifzug vom Bayerischen Rundfunk im Jahr vor seinem Tod. Im Sommer 2021 verfolgt der Oberstabsfeldwebel die Nachrichten von der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan und die chaotische Evakuierungsmission der Bundeswehr in Kabul. Da ist das Loch zu tief. Er findet nicht allein heraus.
Danach ist er zusammengebrochen.
Nach dem überstürzten Abzug, genau. Und Taliban-Machtübernahme, ja. Und so.
Danach ist alles, an was er geglaubt hat, wie viele andere Soldaten auch. Ja, es ist einfach zusammengebrochen. Seine Welt ist noch mal mehr zusammengebrochen. Sein ganzes Tun wurde in Frage gestellt. Das war alles für die Katz, die ganzen Entbehrungen seinerseits, die Verletzungen der Kameraden, die toten Kameraden. So hat er das gesehen. Danach ging nichts mehr. Danach ging wirklich bei ihm nichts mehr.
Die reale Welt für mich hörte auf zu existieren. Ich war gebannt in meinem Tunnel und habe mich regelrecht in mein Büro, in mein Arbeitszimmer vergraben. Es gab keine Familie mehr, es gab keine Frau, kein Kind, kein Hund, nichts. Dann kamen gefühlt 20 Jahre Dienstzeit wie eine Riesenwelle über mich drüber.
Auch diese Sätze stammen aus der Aufnahme von Reinwald Rohm im Podcast Funkstreifzug.
Der kam kaum zum Essen hoch, hat sich kaum geduscht. Also da ging das schon los. Der hat eigentlich nur eine Nachricht nach der anderen auch verfolgt, was jetzt reinkam, ne, aufgrund dieser Truppenabzüge. Und hat sich viel mit anderen Kameraden ausgetauscht. Also
fast ein Jahr später die Diagnose. Einsatzbedingte PTBS, posttraumatische Belastungsstörung. Und mittelgradige Depression, von der sich der einst so selbstbewusste, hochintelligente Vorzeigesoldat nie wieder erholen wird.
Reinwald Rohm macht in den Folgejahren genau das durch, was der Bund Deutscher Einsatzveteranen uns gegenüber als zweiten und dritten Krieg bezeichnet. Den Krieg im Kopf gegen seine Krankheit mit Klinikaufenthalten und Therapien. Und den Krieg gegen die Bundeswehrbürokratie. Den vergleichsweise niedrigen Schädigungsgrad 30 will der Kampfmittelbeseitiger so nicht hinnehmen. Er eignet sich juristisches Fachwissen an, geht mit einem Anwalt dagegen vor. Dass man Erkrankte in ihren Gutachten danach beurteilt, wie geistig fit, wie schnell sie im Kopf sind und dann darauf schließt, dass ihre Depression schon nicht so schlimm sein könne, kritisiert seine Frau im Nachhinein, die selbst Erzieherin ist. Und noch etwas ließe sich verbessern.
Dass man vielleicht auch als Psychologe enger an den Leuten auch in der Nachbehandlung dranbleibt. Nicht nur während des Krankenhausaufenthaltes, sondern dass man wirklich, wenn man den schon kennenlernt und weiß, wie der so beieinander ist, dass man enger den Kontakt hält, dass man dafür sorgt, dass die schneller in Therapien gehen, weil zwischen den Krankenhausaufenthalten, sage ich jetzt mal ganz plump, hat es ja niemanden interessiert, was mit ihm ist.
Die Suche nach ihrem scheinbar verschwundenen Mann am 3. Juli 2025 zieht sich für Angelika Schiefnitter-Rohm noch eine ganze Weile hin. Sie bekommt aber Hilfe von ihrer Freundin Tamara.
Und dann sagt sie zu mir, Angie, hast denn du wirklich im ganzen Haus nach dem Woody gesucht? Und denkt noch kurz nach und hab dazu gedacht, ich war nicht in seinem Werkzeugkeller. Und dann bin ich schon wieder aufgestanden von der Bank und bin nach unten gerannt, bin unten rein. Und das ist wie in Zeitlupe. Ich mache die Tür vom Werkzeugkeller auf und er liegt vor mir in seiner ganzen Lecke. Und das war ein Moment, wo ich gedacht, also der ist so unwirklich und wirklich zur gleichen Zeit an. Das kann ich nicht schildern. Und dann weiß ich dann, das war wie wenn mich jemand geschüttelt hätte. Und dann bin ich zurück und habe es schreien angefangen. Habe gesagt, Tamara, 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 der hat sich umgebracht.
Als sie mir von diesem Tag erzählt, sitzt Angelika Schiefnitter-Rohm bei sich zu Hause am Laptop. Wir sind per Video miteinander verbunden. Und sie erzählt das alles bis ins Kleinste, bis ins wirklich grausamste Detail, von dem wir hier nur einen Bruchteil wiedergeben können und wollen. Und meine eigenen Gedanken rasen in diesen Minuten. Ich bin zuerst wie paralysiert und folge gebannt der Erzählung. Und denke dann die ganze Zeit, wie sehr sich die 50-Jährige zusammenreißen muss, dass sie das alles so einigermaßen gefasst nacherzählen kann. Aber dass ihr das ein Anliegen ist, genau das zu tun, ist deutlich. Und ich denke auch, eigentlich wäre es jetzt irgendwie angebracht, Trost zu spenden. Aber wie soll ich das tun über die Distanz? Und ich tröste mich selbst ein bisschen damit, dass wir ja immerhin ihre Geschichte hier erzählen können und auch die ihres Mannes.
Der wartete in den Wochen vor seinem Tod auf ein neues Gutachten, eine neue Therapie.
Wenn das alles angelaufen wäre, glaube ich, hätte es verhindert werden können, ja. Entweder haben die alle nicht den nötigen Ernst gesehen, dass man ihn in dem Zustand eben nicht großartig sich selbst überlassen kann, ne, sondern dass man sagt, da müssen wir jetzt einfach schnell handeln, wir müssen gucken, dass wir den schnell wieder in Therapie bekommen. Das wäre vielleicht ein Weg gewesen, um das zu verhindern, ich denke schon.
Und gleichzeitig hält sich die Witwe spürbar zurück mit Kritik an der Bundeswehr und deren Umgang mit ihrem Mann. Das Wort Fehler versieht sie mit einem Fragezeichen. Eine klare Schuldzuweisung vermeidet sie in unserem Interview.
Und dennoch hat Angelika Schiefnitter-Rohm eine ziemlich deutliche Antwort auf die Frage, ob sie einen Zusammenhang sieht zur selbst auferlegten Attraktivitätssteigerung der Bundeswehr. Schließlich will die Truppe bis 2035 mehr als 80.000 junge Menschen zusätzlich für sich begeistern. Und laut Koalitionseinigung beim neuen Wehrdienst soll das zunächst freiwillig geschehen. Ganz und gar nicht zur angestrebten Imagepolitur würde da der Eindruck passen, dass Politik und Truppe selbst die besonders treu Dienenden im Ernstfall im Stich lassen. Oder deren Familien.
Wenn man sieht, was mit den Soldaten passiert, würde ich sagen, ja, es ist notwendig, ne?
Sich anders zu kümmern.
Sich anders zu kümmern oder mehr auf dem Schirm zu haben, weil ich denke, es ist einfach, das Mandat zu geben als Abgeordnete. Aber es muss dann, denke ich, auch klar sein, in welchen Zuständen diese Leute zurückkommen und dass man dann eben mal entsprechende Verantwortung hat. Von Regierungsseite, ja. Von Bundeswehrseite und auch für die Angehörigen. Die tragen das ja alles mit. Der Soldat geht in den Auslandseinsatz, aber als zu Hause gebliebener. Das ist ja für uns eine richtig schwere Zeit gewesen. Das sind 3 Monate, 4 Monate. Ja, der längste Einsatz waren 6 Monate über Weihnachten. Das sind schlimme Zeiten. Mhm. Und auch in der ganzen Krankheitsgeschichte meines Mannes. Es ist nie von Seiten der Bundeswehr danach gefragt worden, was macht die Familie? Wie geht's der Familie? Die nehmen wir mal mit. Die kann mal mit zu einer Besprechung. Wir machen mal Familientherapie. Wir machen mal irgendwas in die Richtung. Das wird überhaupt nicht danach gefragt.
Dies ist ein Aspekt, der in unseren bisherigen Podcast-Folgen zwar schon mal aufgetaucht ist, aber eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Und schließlich gibt die 50-jährige Angelika Schiefnetter-Rohm unter Verweis auf die Erlebnisse ihres Mannes auch diesen Satz zum Thema Krieg der jungen Generation noch mit auf den Weg.
Ja, ist nicht nur heroisch und schön und was weiß ich, man kann sich, die Folgen sind gravierend unter Umständen.
Darauf hinzuweisen ist vielen wichtig, die uns geschrieben haben. Davon hört ihr gleich noch ausführlich. Immer wieder Thema in den Zuschriften auf diesen Podcast und auf die anderen Sendungen von Panorama über das rote Sofa bis zu Mitreden im Radio, der lange und schwierige Weg, Ansprechpartner zu finden. Ein offenes Ohr, aber auch eine medizinische Therapie. Wie schon in der Recherche hören wir auch in den Mails von gemischten Erfahrungen mit Lotsen oder mit Truppenärzten, die erste Anlaufstelle sind, aber in der Regel ja keine Psychiater oder Psychologen. Wir lesen von guten Erfahrungen mit dem psychosozialen Netzwerk der Bundeswehr, den Soldaten- und Veteranenverbänden, aber auch kleineren Zusammenschlüssen wie den Combat-Veteranen.
Aber das Netzwerk der Hilfe ist komplex. Informationen dazu sind nicht immer leicht zu finden. So stießen wir auf KRD-10-4, eine wirklich beeindruckende Broschüre der Bundeswehr zum Umgang mit Einsatzgeschädigten. Über 60 Seiten mit medizinischen und rechtlichen Informationen und mit Ansprechpartnern. Diese Broschüre aber kennt kaum jemand, hörten wir Fachleute aus der Bundeswehr klagen. Auf den einschlägigen Seiten zu PTBS etwa ist sie nicht zu finden. Das Verteidigungsministerium kann nichts zur Verbreitung sagen. Das ist sicher nicht leicht zu lesen, kein Stoff für Einsteiger, aber mit vielen Details und Adressen nützlich, etwa für Vorgesetzte oder Angehörige. Wir packen euch den Link in die Shownotes.
Und es tauchte in den Zuschriften ein Problem auf, von dem wir in unseren Recherchen immer wieder gehört haben. Auch Annika hatte davon erzählt. Wie schwer es ist, außerhalb der Bundeswehrpsychiatrie ambulante Therapieplätze zu bekommen. Es gibt offenbar ohnehin zu wenige Psychotherapieangebote für Traumatisierte. Manche lehnen die Arbeit im Auftrag der Bundeswehr ab. Wer wie Annika damals auf dem Land stationiert ist und wohnt, muss oft weit fahren.
Von einem weiteren Problem schrieb uns eine Therapeutin aus Niedersachsen. Die Bundeswehr sei zwar bereit, viele Stunden zu bewilligen, zahle aber oft nicht den üblichen Honorarsatz, was dann zu Auseinandersetzungen führe. Deshalb, so die Therapeutin, weigerten sich viele Kolleginnen und Kollegen, obwohl sie sich mehr wünsche, weil sie selbst etwa am Rand ihrer Kapazitäten sei. Kein Einzelfall, berichtete uns jemand aus der Bundeswehr, der viel mit Traumatisierten zu tun hat. Ambulante Therapie zu bekommen bei zivilen Therapeutinnen und Therapeuten sei schwer und die Unterstützung durch die Bundeswehr unzureichend.
Und wir haben Berichte über das Leben nach der Bundeswehr mit dem Trauma bekommen. Von einem aktiven Soldaten mit PTBS etwa, der immer wieder den Eindruck hat, er werde nicht mehr gebraucht. Zitat: Das ist hart und schwer zu verkraften, schreibt er. Aber wir haben auch davon gelesen, dass Soldaten den Weg ins Zivilleben mit PTBS gefunden haben oder dass sie immer noch Dienst bei der Bundeswehr tun. Und manche erzählen offen vom Einsatz und ihrem Trauma, um anderen klarzumachen, was das bedeutet. Das ist Ingo Mattig in einem Video aus einem seiner 7 Afghanistan-Einsätze als Zugführer, damals bei den Fallschirmjägern. Er war unter anderem in der harten Zeit 2010 in und um Kunduz unterwegs. In einem Vortrag im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz schildert der 51-Jährige, was das heißt. Kampfeinsatz, Beschuss, Gefecht, den Gegner kampfunfähig machen, so Mattig, und schließlich vernichten.
Weil das ist das Handwerk, was ich meinen Soldaten beibringe. Ich töte Menschen. Und das in großer Anzahl, wenn es hart auf hart kommt.
Mancher Arzt hier im Auditorium des größten Krankenhauses der Bundeswehr war schon im Einsatz, aber nicht in vorderster Linie, Wochen und Monate lang. Ingo Mattig hat immer wieder erlebt, wie etwa Scharfschützen der Dauerbelastung psychisch nicht standhielten.
Und im Einsatz haben sie halt mit einer 24-fachen Vergrößerung Menschen töten müssen, indem sie einen finalen Schuss angesetzt haben, in den Kopf. Und dann waren sie hinterher, sind sie erkrankt, weil sie diese Bilder nicht verarbeiten konnten. Weil das nicht schön ist.
Auch der heutige Oberstabsfeldwebel hat sich verändert. Wurde aggressiv, trank zu viel, bekam Sodbrennen, hatte Flashbacks mit Szenen aus dem Einsatz. Das erzählt er im Vortrag ganz offen.
Es hat 7 Jahre lang gedauert, bis ich mir selber eingestanden habe, dass ich psychisch was habe, dass ich krank bin.
Verfolgt hat den Zugführer weniger die Gefahr fürs eigene Leben als Fragen an seine Rolle als militärischer Führer im Kampfeinsatz, erzählte er mir im Interview.
Warum habe ich so befohlen und nicht anders? Wäre vielleicht weniger passiert, auch meinen Soldaten gegenüber, wenn ich anders befohlen hätte, wenn ich vielleicht auch nicht so viel Risiko gegangen wäre? War das Risiko vermeidbar, wenn ich mich anders entschieden hätte?
Ingo Mattig war im Krankenhaus, hat Therapien gemacht, mit seinen Vorgesetzten über seine Traumatisierung gesprochen. Und er hat dabei durchweg gute Erfahrungen gemacht. Deshalb hatte er uns aus Torgelow in Vorpommern geschrieben, wo er nach 3 Jahrzehnten bei der Bundeswehr heute Spieß ist, Kompaniefeldwebel bei den Jägern.
Also ich bin der Meinung, dass die Bundeswehr sich mittlerweile der Sache wirklich gut annimmt. Und jeder, der wirklich den Mut hat, sich zu melden, also der diesen ersten Schritt macht und sich eingesteht, ich habe was und ich brauche Hilfe, der ist mittlerweile in unserer Institution sehr gut aufgenommen und wird sehr gut aufgefangen. Und auch die ganzen Vorgesetzten, die jetzt Vorgesetzter sind, viele davon waren in Afghanistan, waren im Einsatz, die wissen halt, wovon wir reden. Wer geht immer, will ich gar nicht sagen. Aber grundsätzlich sind wir, glaube ich, und das kann ich auch sagen, weil ich viel mit internationalen Streitkräften zusammengearbeitet habe, sind wir wirklich weit bei der Bundeswehr.
Die Bürokratie, die hier bei Killed in Action immer wieder Thema war, kritisiert auch Mattig. Und er weiß auch um die Fälle, in denen es nicht so positiv lief wie bei ihm. Und er hat natürlich auch von Woodys Suizid gehört, der sich nach 5 Auslandseinsätzen schwer traumatisiert das Leben genommen hat.
Ja, das macht mich natürlich traurig. Und wo ich halt immer denke, wo war die fehlende Hilfe? Also woran hat es jetzt wirklich gelegen? Dann denke ich immer, wir haben einen Kameraden verloren, dem hätten wir helfen können. Das hätte überhaupt nicht sein brauchen.
Ingo Mattig erzählt anderen von seinen Erfahrungen und Belastungen im Gefecht und auch von seiner Erkrankung, weil es ihm selbst hilft, wie er sagt, aber auch, weil er andere ermutigen will, sich im Fall des Falles Hilfe zu suchen.
Reden hilft, das ist das A und O, weil nur wer redet, dem kann halt geholfen werden. Verschließen bringt hier keinem was. Ich habe mich 7 Jahre lang verschlossen, das bringt nichts. Und das gebe ich auch immer allen mit, dass ich sage, das ist eine Stärke, darüber zu sprechen. Das hat nichts mit Schwäche zu tun.
45, ich würde weitermachen.
Im Auditorium des Bundeswehrzentralkrankenhauses wächst die Aufmerksamkeit, als der Unteroffizier den Bogen in die Gegenwart schlägt. Ukraine-Krieg, Bedrohung durch Russland, Einsatzpläne für Osteuropa. Auch medizinisches Personal, wie hier im Saal, wäre im Ernstfall in großer Zahl gefragt.
Also jeder, der von uns in den Einsatz geht, der sollte nicht damit rechnen, dass da eben nichts passiert. Leichter wird es bestimmt nicht. So wie wir reingehen, gehen wir in der Regel nicht wieder raus. Und das muss halt jeder auch sich verinnerlichen und verwirklichen und für sich das mitnehmen. Das, was wir hier machen, ist kein Kinderspiel, sondern wir bilden für den Ernstfall aus. Und wenn wir damit konfrontiert werden, dann hat das halt Auswirkungen.
Und wie geht es den 3 Veteranen aus unserem Podcast ein halbes Jahr später, Ende 2025? Alle 3 haben eine anerkannte Wehrdienstbeschädigung. Annika Schröder und Robert Müller im Gegensatz zu Alex, aber mit einem Grad der Schädigung von 50. Das bedeutet mehr Geld, einmalig und monatlich. Die beiden sind aktuell gut versorgt. Aber Robert Müller, der ehemalige Fallschirmspringer und Diensthundeführer aus Stade, weiß, gesichert ist das nur bis zur nächsten Begutachtung. Bei ihm steht die 2027 an.
Ich meine, ich bin 2002 in Afghanistan verwundet worden, 1999 im Kosovo traumatisiert worden. Und jetzt muss ich mich mit Anfang 50, 2027 nochmal begutachten. Also ich gelte als austherapiert. Ich habe einen, auf meinem Schwerbehindertenausweis steht dauerhaft geschädigt, dauerhaft, also für immer. Und man will mich trotzdem immer noch nach so vielen Jahren begutachten und mir im Zweifel den Grad der Schädigung aberkennen lassen. Also die Befürchtung habe ich natürlich.
Und das würde dann eine niedrigere Versorgung bedeuten. So bleibt die Zukunft auch für einsatzgeschädigte Veteranen, die ihre Ansprüche durchgesetzt haben, immer ein Stück weit ungewiss. Der Kampf mit der Bürokratie, er ist nie ganz zu Ende.
Auch Annika weiß, dass die nächste Begutachtung ihre finanzielle Situation wieder verschlechtern könnte. Allzu viel will sie darüber im Moment aber nicht nachdenken. Wir begleiten sie seit Jahren, von den ersten Treffen, bei denen es ihr psychisch sehr schlecht ging, bis heute. So aufgeräumt und zufrieden wie jetzt haben wir sie noch nie erlebt.
Ich habe ein wirklich unglaublich verrücktes Jahr hinter mir. Er war dabei und ich bin immer noch im Schütteln und Sortieren und ich muss mich halt erst finden. Allerdings ist der Stand heute, wie soll ich das beschreiben, dass ich doch irgendwo das Gefühl habe, anzukommen. Also anzukommen in einem, ich nenne es mal, neuen und sicheren Leben.
Annika schmiedet Pläne für ihren Selbstversorgerhof und die Veteranenherberge. Beides soll größer und professioneller werden, um andere Einsatzgeschädigte für ein paar Tage aufnehmen zu können. Außerdem ist sie in der Reserve im nordsächsischen Delitzsch engagiert.
Und im Hintergrund sind für dieses Jahr noch einige Aktionen und Veranstaltungen mit der Reserve geplant. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil natürlich gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit der Kampf gegen die Depressionen wieder mehr wird. Ich sage mal, jeder Tag jetzt ist für mich ein Tag Richtung Frühling. Also ich warte effektiv wieder auf den Frühling und gucke dann, wie es weitergeht.
Robert Müller wird seine Arbeit für die Sichtbarkeit von Veteranen fortsetzen. Er will dafür sorgen, dass die Bundeswehr ein Verwundetenabzeichen einführt. Diese Idee will er in den nächsten Monaten weiter vorantreiben. Besonders für Veteranen, die PTBS haben, wäre so ein Abzeichen wichtig, sagt er.
Gerade die psychisch Erkrankten leiden ja leise oder man sieht einfach deren Verwundung nicht. Und ich glaube, hier ist es etwas, dass man zeigen kann, dass man verwundet ist, ohne dass man eine Prothese trägt oder Narben im Gesicht hat oder auf dem Arm hat, wo man sofort wahrgenommen hat.
Während sich für Annika und Robert die Dinge spürbar verbessert haben, herrscht bei Alex, dem traumatisierten Feldjäger aus dem Harz, bestenfalls Stillstand.
Mir geht's immer noch so wie die letzten Jahre. Es hat sich nichts gebessert. Es hat sich noch nichts geklärt, wie es mit mir eventuell beruflich weitergeht, ob ich überhaupt noch arbeits- und ausbildungsfähig bin.
Nur noch mal zur Erinnerung. Alex war vom Status her Soldat auf Zeit und kein Berufssoldat. Damit steht ihm heute keine Pension zu. Sein Grad der Schädigung wurde stets bei 40 belassen, worüber sich jeder, der den schwer Traumatisierten erlebt, nur wundern kann. Und das, obwohl sich die Symptome bei dem Feldjäger über die Jahre verschlimmert haben. Das geht aus Untersuchungsakten hervor, die wir einsehen konnten. Alex wurde auch zu keiner weiteren Präsenzbegutachtung eingeladen, trotz eines Suizidversuchs aus dem Jahr 2018, der durch die Bundeswehr festgestellt wurde. Ein im Jahr 2019 gestellter Verschlimmerungsantrag wurde auch nach zwei Widersprüchen abgelehnt, auf Aktenlage. 2022 hat die Bundeswehr den Afghanistan-Veteranen dann entlassen, ebenfalls auf Aktenlage und in Abwesenheit. Und zwar genau in der Zeit, in der sich Alex zwei Monate lang in einer zivilen Psychiatrie befand. Heute bekommt er für seine Einsatzschädigung gerade einmal ungefähr 400 Euro Rente. Weitere Entschädigungsleistungen stehen ihm laut Bundeswehr nicht zu. Wie es beruflich, finanziell und gesundheitlich für ihn weitergehen soll, völlig ungeklärt.
Das ist richtig schlimm. Und jeden Tag hat man ganz üble und böse Gedanken. Und nur die Gedanken an seine Familie, die halten einen zurück. Man hat nichts mehr. Man hat alles verloren. Vor allem das Vertrauen in die Bundeswehr. Und dann wundern sich diese Leute, warum keiner Dienst tun möchte.
Ein Seitenhieb auf die Nachwuchssorgen der Bundeswehr. Alex jedenfalls fühlt sich heute, da er nicht mehr Soldat ist, von der Truppe, für die er in Afghanistan seine Gesundheit eingebüßt hat, noch mehr im Stich gelassen als vorher. Und er hebt auch hervor, damit sei er eben kein Einzelfall.
Da gibt es aber kein Konzept. Was machen wir jetzt mit dem Geschädigten? Also die Schädigung ist ja komplett nachgewiesen. Also wir haben jetzt einen Kameraden, der ist wirklich kaputt, der ist nicht mehr dienstfähig und jetzt schmeißen wir ihn raus. Das ist die Konsequenz. Der wird aber nicht durch irgendwas aufgefangen. Und nach dem Krankengeld ist dann Bürgergeld. Und dann nimmt sich die Bundeswehr raus und macht sich's ganz einfach und sagt, ja gut, Altlast entsorgt, ne? Akte zu, tschüss.
Alex beschreibt sein Leben ohne Umschweife als Hölle. Umso mehr habe ich mich persönlich sehr gefreut, dass er zumindest ein Fünkchen Positives aus all den Strapazen mit den Interviews und mit der Podcast-Ausstrahlung mitgenommen hat. Es hat sich nämlich bei ihm aufgrund unseres Podcasts Bernhard Drescher vom Bund Deutscher Einsatzveteranen gemeldet.
Und er bot mir seine Hilfe an, seine persönliche und auch die Hilfe des BDVs. Und darüber und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass Bernhard sich gemeldet hat. Man hat dann wieder Kontakte aufgebaut zum BDV, wo dann auch Telefonate geführt wurden, persönliche Treffen. Jetzt die Unterstützung anläuft, gerade beim Ausfüllen von Dokumenten, von Anträgen, die ich alleine überhaupt nicht bewerkstelligen könnte. Es geht gar nicht. Und da bin ich dankbar drum. Also da hat der Podcast was Gutes getan.
Ob der von der Politik so gefeierte Veteranentag, der am 15. Juni 2025 in Berlin zum ersten Mal begangen wurde, mit Wurstbuden, mit Ordensträgern und Live-Musik, ob der Gutes tut und hält, was er verspricht, muss sich aus Sicht von Alex erst noch zeigen.
Dieser Tag muss erstmal mit Leben gefüllt werden. Und zwar mit Leben gefüllt, dass den Geschädigten wirklich, wirklich geholfen wird. Das ist ein Unterschied, was steht auf dem Blatt Papier. Habe ich jetzt einen Tag, ist das jetzt bloß ein symbolträchtiger Tag, wo darauf aufmerksam gemacht wird, oder ändert sich wirklich was in der Versorgungslage für jeden Einzelnen? Das wäre sehr wünschenswert, das ist sehr wichtig.
Für uns alle, für Kai, Shugaka und für mich, waren und bleiben diese Menschen und ihre Geschichten wichtig und eine Herausforderung. Wir sind den Geschädigten menschlich nahe gekommen in den letzten Jahren und mussten ja gleichzeitig professionelle Distanz halten. Wir mussten Fakten prüfen, die andere Seite fragen und zu Wort kommen lassen, in der Regel die Bundeswehr. Und wir haben dabei gelernt, jeder Mensch, jede Geschichte, jeder Fall ist anders. Wir können Probleme öffentlich machen, wir können sie diskutieren, aber wir können sie nicht lösen. Die Traumatisierten haben uns immer wieder tief in ihr Seelenleben blicken lassen. Für ihr Vertrauen sind wir dankbar. Wir müssen damit sorgfältig umgehen, und wir müssen entscheiden, was wir verwenden und was nicht. Auch um andere psychisch Kranke und Belastete nicht zu triggern.
Gleichzeitig sind wir mit den Betroffenen der Meinung, gerade in einer Zeit, in der die Bundeswehr um Personal wirbt und in der über die Wehrpflicht diskutiert wird, muss man offen thematisieren, was der Einsatz als Soldat oder Soldatin bedeuten kann. Was es heißt, im Gefecht zu stehen, was Verwundung und Trauma bedeuten. Und auch, wie Hilfe aussehen kann und müsste, wo sie funktioniert und wo nicht.
Auch wenn hier bei Killed in Action immer wieder Kritik an der Bundeswehr und ihren Hilfsangeboten geübt wird, sind wir doch mit den Fachleuten und Betroffenen einig, keine Hilfe zu suchen ist keine Alternative. Familie, Freunde und Kameraden können in einem ersten Schritt unterstützen. Profis in Praxen und Kliniken sind heute leichter erreichbar als noch vor 10 oder 20 Jahren, als die meisten traumatisiert wurden, die hier zu hören waren. Hilfreiche Links findet ihr in den Shownotes. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns weiterhin. Bitte Mail an streitkräfte@ndr.de. Wir bleiben dran am Thema.
Eins ist für uns klar, nach den Recherchen und nach den vielen Zuschriften. Annika, Alex, Robert stehen stellvertretend für hunderte andere. Von Einzelfällen zu sprechen, hieße die Dinge klein zu reden. Und das hatten sich die Bundeswehr und die Politik nach Afghanistan vorgenommen. Das wollen sie nicht mehr tun.
Killed in Action – Trauma Bundeswehr ist eine Podcast-Serie von Christoph Heinzle, Kai Küstner und Shugaka Silav. Ich bin Julia Nachtmann. Mitarbeit: Timo Robben. Technik: Konrad Winkler. Produktion: Jürgen Kopp. Redaktion Ulrike Thoma. Distribution Wiebke Nielsen. Der Podcast ist eine Produktion vom Norddeutschen Rundfunk 2025.
Mehr über Alex, Robert und die anderen, über die Geschichte der Auslandseinsätze und vor allem dem in Afghanistan erfahrt ihr in den früheren Staffeln von Killed in Action, in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst Podcasts hört.
Und
Und hier noch eine Podcast-Empfehlung von uns. Und die kommt aus der Mitte unseres Teams. Der talentierte Mr. Vossen von und mit dir, Christoph. Erzähl uns, worum geht's genau bei diesem Podcast?
Es geht um die Suche nach dem Erben der Handtuchdynastie Vossen. Der war erst Daytrader, dann Filmproduzent und wurde schließlich zum Millionenbetrüger. Felix Vossen hat seine engsten Freunde und sogar seine eigenen Eltern um Millionen gebracht. Seine Strafe hat er inzwischen abgesessen, aber das Geld ist und bleibt weg. Und der 51-jährige Deutsche ebenfalls. Bei meinen Recherchen in Großbritannien, Deutschland und der Schweiz habe ich überraschend entdeckt, dass eine der Betrogenen selbst eine Millionenbetrügerin ist. Die Spur führt nach New York und Indien. Das hört ihr in der zweiten Staffel, der talentierte Mr. Vossen. Und die gibt es in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.